ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Romy Hiller.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Es ist ein Tag von historischer Tragweite für Großbritannien. Andrew, der Bruder von König Charles, ist festgenommen worden. Ihm wird Amtsmissbrauch vorgeworfen. Als damaliger britischer Handelsbeauftragter soll Andrew vertrauliche Dokumente an den verurteilten Sexualstraftäter und Investmentbanker Epstein weitergeleitet haben. Wegen seiner Verbindungen zu Epstein musste Andrew bereits alle royalen Pflichten aufgeben. Seit dem 17. Jahrhundert ist kein Mitglied des britischen Königshauses festgenommen worden.
Festnahme am Morgen in Sandringham, im Anwesen, wo Andrew Mountbatten Windsor wohnt. Einsatzkräfte durchsuchten das Haus und auch seinen vorherigen Wohnsitz bei London. Andrew Mountbatten Windsor wird Fehlverhalten im öffentlichen Amt vorgeworfen. Die Königshausexpertin Katie Nicol hält die Vorwürfe für massiv. Aus den Epstein-Akten wissen wir, dass der ehemalige Duke of York vertrauliche Berichte über offizielle Besuche in Hongkong, Vietnam und Singapur an Epstein weitergegeben hat. Damals war Andrew Mountbatten Windsor Handelsgesandter des Vereinigten Königreichs. Darüber hinaus sollen ihm offenbar vom Sexualstraftäter Jeffrey Epstein junge Frauen zugeführt worden sein. Andrew Mountbatten Windsor hat bislang seine Unschuld betont. Viele Briten sind erleichtert, dass die Polizei nun durchgegriffen hat. Das ist eine Schande, dass das so lange gedauert hat. Er konnte sich jahrelang hinter seinen Privilegien und seiner Position verstecken. Jeder, der was falsch gemacht hat, sollte festgenommen und vor Gericht gestellt werden. Zuletzt stand der Palast unter Druck und der Verdacht im Raum, dass Charles seinen Bruder schützen könnte. Heute teilte das Königshaus mit, seine Majestät unterstütze die Ermittler uneingeschränkt und das Recht müsse volle Anwendung finden. Der König eröffnete heute die London Fashion Week. Signal, die Königsfamilie nimmt ihre üblichen Verpflichtungen wahr.
Und nachgefragt bei Christoph Prössl in London vor dem Buckingham Palast. Wie groß ist denn nun der Schaden für das britische Königshaus?
Das hat es in der britischen Geschichte so noch nicht gegeben. Ein Mitglied der königlichen Familie ist heute festgenommen worden. Andrew Mountbatten Windsor muss seinen 66. Geburtstag in Untersuchungshaft verbringen. Für den König Charles III. Bedeutet das vor allem, dass der erste Druck von ihm genommen worden ist. Denn er kann argumentieren, für meinen Bruder gelten die gleichen Gesetze wie für alle anderen im Vereinigten Königreich. Doch damit dürfte diese Affäre längst nicht vorbei sein, denn der König muss sich fragen lassen, ob er nicht schon viel früher vom Fehlverhalten seines Bruders wusste und ob er nicht auch schon viel früher hätte agieren müssen. Diese Fragen sind ziemlich bedeutend für die Legitimation der Krone und den Fortbestand des Königshauses.
Dankeschön nach London, Christoph Prössl. Vor einem Monat hat US-Präsident Trump den sogenannten Friedensrat gegründet. Heute traf sich eben dieser Rat nun zum ersten Mal in Washington. Es ging vor allem um den Wiederaufbau des Gazastreifens. Teilnehmende Staaten haben dafür, nach den Worten Trumps, über 7 Milliarden Dollar zugesagt. Deutschland war bei dem Treffen zwar auf hoher Beamtenebene vertreten, eine Mitgliedschaft in dem Gremium lehnt die Bundesregierung aber ab. Sie sieht es wie viele andere Staaten als Konkurrenz zum UN-Sicherheitsrat.
Es ist sein Friedensrat und sein Team nimmt beim Gruppenfoto fast die ganze erste Reihe ein. US-Präsident Trump lässt keinen Zweifel daran, wer in dem von ihm gegründeten Gremium das Sagen hat. Nahezu alle europäischen Verbündeten haben die Einladung zu dem Rat ausgeschlagen, auch Deutschland. Sie verweisen auf die Vereinten Nationen als legitimes Gremium. Dies hier ist das bedeutendste Gremium, was Macht und Prestige angeht. Es gab noch nie etwas Vergleichbares, denn hier versammeln sich die größten Staats- und Regierungschefs der Welt. Fast alle sind akzeptiert worden. Einige versuchen noch Spielchen zu spielen, aber das funktioniert bei mir nicht. Ende Januar hatte Trump den sogenannten Friedensrat am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos ins Leben gerufen. Er selbst sitzt ihm vor. Gut 2 Dutzend Länder gehören dem Rat mittlerweile an. Aus der EU nur Ungarn und Bulgarien. Beigetreten unter anderem auch Israel und mehrere arabische Staaten. Inhaltlich ging es beim ersten Treffen heute um Hilfen für Gaza. Die Lage dort wie hier in Khan Yunis nach wie vor äußerst schwierig. Milliarden Dollar für humanitäre Hilfe und den Wiederaufbau will der Rat bereitstellen. Außerdem tausende Einsatzkräfte für eine internationale Stabilisierungstruppe. Man werde Gaza sehr erfolgreich und sehr sicher machen, versprach Trump zum Abschluss. Dieses erste Treffen des Rates mutete über weite Strecken bizarr an. Trump lobte sich selbst und wurde viel gelobt, machte große Versprechen. Nun muss sich zeigen, ob sein Gremium den Menschen in Gaza wirklich helfen kann oder ob das Ganze nur eine große PR-Show ist.
Ein Ziel Trumps ist auch ein Ende des Krieges in der Ukraine. Doch bei den Beratungen gibt es bislang keinen Durchbruch. Präsident Zelensky hatte die letzte Verhandlungsrunde unter US-Vermittlung in Genf als unzureichend kritisiert. Den Russen wirft er Verzögerungstaktik vor. Die Soldaten an der Front kämpfen unterdessen weiter um jeden Meter Boden.
Töten per Knopfdruck und mit Koordinaten. Versteckt in einem Keller nicht weit von der Front entfernt. Von hier aus steuern Pavlo und Valeri heute eine Drohne mit 9 Kilogramm Sprengstoff. Wir fliegen, um feindliche Infanteristen zu vernichten. Wir sind Piloten, wir machen das jeden Tag. Momentan ist das Wetter schlecht, deshalb versuchen die Russen so weit wie möglich vorzustoßen und wir versuchen, dem bestmöglich entgegenzuwirken. Der 29-Jährige war vor Russlands Großangriff Sicherheitstechniker. Jetzt tötet er, um die eigenen Soldaten zu schützen. Wenige Kilometer weiter in einem anderen Keller steuern Serhii und Denis einen Bodenroboter, eigentlich für Nachschub im Feld. Doch dann werden sie über Funk gebeten, auf dem Rückweg einen gefallenen Kameraden zu transportieren. Jetzt bringen wir ihn in eine Siedlung in der Grauzone, wo er von Ärzten abgeholt wird. Die Zahl der Opfer ist hoch. Es gäbe nicht genug Soldaten. Das alles gehe schon viel zu lang, erzählt mir Andriy am nächsten Morgen. Jeden Tag versuchen die Russen hier etwa 100 Meter vorzustoßen, dann sterben sie dort. Am nächsten Tag versuchen sie erneut 100 Meter vorzustoßen und sterben wieder. So geht das jeden Tag. Die Verluste auf russischer Seite seien nach wie vor deutlich höher, doch auch auf ukrainischer Seite seien viel zu viele Kameraden gefallen. Die russischen Truppen rücken hier unter hohen Verlusten weiter vor. Die Verteidigung bleibt schwierig. Trotzdem wollen die Soldaten das Land nicht aufgeben. Dafür ist die Anzahl der Opfer längst viel zu hoch. Und an ein ernsthaftes Friedensabkommen mit Russland glaubt hier niemand.
Der ehemalige südkoreanische Präsident Yoon ist wegen Rebellion zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Vor einem Gericht in Seoul musste sich der 65-Jährige verantworten, weil er Ende 2024 während eines Haushaltsstreits mit dem Parlament kurzzeitig das Kriegsrecht ausgerufen hatte. Ihm wird vorgeworfen, er habe Militär und Polizei mobilisiert, um die Nationalversammlung zu stürmen und uneingeschränkte Macht zu erlangen. Yoon wurde daraufhin seines Amtes enthoben und angeklagt. Gut ein Jahr nach dem Sieg bei der Bundestagswahl ist bei vielen in der Union Ernüchterung eingetreten. Die Umfragen sind schlecht. Friedrich Merz kümmere sich als Kanzler zu sehr um die Außenpolitik und zu wenig um Sozialreformen. So lautet ein Vorwurf. Morgen beginnt der CDU-Parteitag in Stuttgart. Dort geht es für Merz auch darum, zu beweisen, dass er die strittigen Themen in den Griff bekommt.
Einsteigen und genießen in der Autostadt. Geht es nach März, soll der CDU-Parteitag in Stuttgart ein Wohlfühltermin werden.
Schöne alte deutsche Zigarren.
Trotzdem bleibt die Frage, Störfeuer oder Harmonie im angerichteten Saal. Denn es rumort in der CDU. Zwar rechnet Merz mit guter Stimmung unter den 1001 Delegierten, aber...
Wir werden natürlich uns auch mit den Herausforderungen zu beschäftigen haben, vor denen wir stehen. Innenpolitisch, außenpolitisch, wirtschaftspolitisch, sozialpolitisch, das sind die Themen, die wir behandeln wollen.
Die Wirtschaft, eigentlich Kernkompetenz der CDU, steht unter Druck. Die Prognose für 2026 nur 1% Wachstum. Umfragen zufolge schwindet das Vertrauen in die Wirtschaftskompetenz der Partei. Die Delegierten beraten außerdem ein mögliches Social-Media-Verbot für Jugendliche und, der vielleicht größte Streitpunkt, zuletzt kontrovers diskutierte Reformideen, Rente, Gesundheit, Pflege. Das sorgt für Spannungen zwischen Wirtschafts- und Sozialflügel.
die Debatten und vor allem die Art und Weise, wie sie in den letzten Wochen geführt worden sind, also ein Sammelsurium an wilden Einfallsvorschlägen, das hat uns auf jeden Fall in der öffentlichen Wahrnehmung zumindest nicht genutzt.
Wir sind nicht mehr um so viel besser, wie wir teurer sind. Und deswegen müssen wir jetzt die Systeme reformieren. Und da muss hier ein Startsignal kommen von Stuttgart aus, dass wir reformbereit sind.
Parteichef Merz steht vor einer doppelten Herausforderung. Inhaltlich muss er liefern, Wirtschaft und Reformen in Gang bringen. Gleichzeitig muss er aber auch Ruhe in die Partei bekommen. Bei der Wiederwahl zum Parteivorsitzenden hofft Merz auf ein Ergebnis, das ein Signal der Geschlossenheit aussendet. In einem Jahr mit 5 Landtagswahlen.
Und in Zeiten von Krisen und Zweifeln sind erstaunlich viele Menschen offen für autoritäre Ideen. Das geht aus dem Deutschlandmonitor 2025 hervor, einer umfassenden Studie mit etwa 8000 Befragten. So stößt etwa die Forderung nach einer Einheitspartei bundesweit bei jedem 5. auf Zustimmung, in Ostdeutschland sogar bei jedem 4. Die Demokratie wird zwar grundsätzlich unterstützt, sie funktioniert aber nach Meinung vieler nicht gut. Die Bereitschaft, notwendige Veränderungen mitzutragen, ist allerdings hoch.
Schon seine Ausbildung zum Systemadministrator hat er hier gemacht. 20 Jahre später ist Norman Reich am Chemiestandort Leuna in Sachsen-Anhalt immer noch zufrieden, sieht auch seine Zukunft hier. Veränderungen gehören für ihn zum Geschäft.
Sonst kommen wir alle nicht voran. Es ist halt so, dass die chemische Industrie in den letzten 20, 30 Jahren sich schon mehrfach gewandelt hat, auch nach der Wende nochmal, immer wieder neu erfunden.
Im Chemiepark Leuna sitzt die für Sachsen-Anhalt so wichtige Chemieindustrie. 15.000 Menschen arbeiten hier, mehr als 100 Unternehmen sind ansässig. Ein bedeutender Standort in einem sonst eher strukturschwachen Bundesland. Vieles in Leuna sorgt für Stabilität und Sicherheit. Und wo das so ist, sind Veränderungsbereitschaft und Demokratiezufriedenheit auch größer. Und zwar bundesweit, so der aktuelle Deutschlandmonitor.
Ich kann mich überhaupt nicht beschweren über nichts. Also ich war immer zufrieden. Ich hatte Dach über dem Kopf, was Arbeit und was ist alles so gut.
Ich finde, Veränderungen haben immer was Positives. Für mich hatten sie immer was Positives.
Gute 400 Kilometer entfernt in Sigmaringen in Baden-Württemberg. Eine Kleinstadt mit knapp 17.000 Einwohnern, die laut Bericht auch eher als strukturschwach gilt. Stuckateur Klaus Denkinger arbeitet schon sein Leben lang und er beobachtet Veränderungen, die ihm nicht gefallen, fehlende Arbeitskräfte etwa.
Na gut, Veränderungen wird einiges geben in der nächsten Zukunft. Vor allem, wenn man jetzt sieht, hier nochmal zwei Arbeiter, die sind krank, muss jetzt ein neuer Arbeiter. Und das mit 65, das ist natürlich schon ein bisschen, ja, irgendwo stimmt da was nicht.
Nachgefragt in einer Bäckerei im Ort. Wie denkt die junge Generation?
Ich habe schon Lust auch auf meine Zukunft. Es ist aber trotzdem immer ein bisschen so diese Sorge, die man vielleicht auch da mitschwingt, dass irgendwas dann passiert und wovor man ein bisschen Angst haben muss.
Zwei Regionen in Deutschland. Die Menschen spüren den Wandel. Viele verstehen das als Chance. Für manche aber bleibt es ein Risiko in Ost und West.
Und alle Details zu dieser Studie finden Sie bei uns auch online auf tagesschau.de. Und dann noch kurz zum Sport. Bei den Olympischen Winterspielen sorgten die deutschen Athleten heute mit ihrem Riesenpech für Aufsehen. Die nordischen Kombinierer waren schon auf dem Weg zu einer Medaille, als Schlussläufer Vinzenz Geiger zweimal stürzte. Am Ende reichte es dann noch für Platz 5. Nach dem Springen waren die Deutschen noch als Führende in die Loipe gegangen. Und nun schauen wir zum Schluss noch aufs Wetter für morgen Freitag, den 20. Februar.
Das Schneetief zieht zum Balkan ab und von Westen nähert sich ein neues Tief. Dahinter gelangt deutlich mildere Luft zu uns. Heute Nacht besteht vom Westen über die Mitte bis in den Süden Glättegefahr durch gefrierende Nässe oder Schnee. Im Süden Bayerns schneit es noch ergiebig. Morgen ist es in der Mitte und im Osten oft sonnig. Aus Westen ziehen aber neue dichte Wolken mit Regen- und Schneeregenschauern auf. Heute Nacht außer im Westen und Südwesten verbreitet Frost bis zu minus 16 Grad im Erzgebirge. Dort morgen minus 2, im Breisgau bis zu 9 Grad. Am Samstag verbreitet regnerisch mit Tauwetter bis in die Hochlagen. Im Osten anfangs noch gefrierender Regen. Auch am Sonntag häufig Regen und sehr mild. Montag wechselhaft und windig bis stürmisch.
Die Tagesthemen mit Jesse Wellmer gibt es heute um 23.05 Uhr und dabei geht es um das britische Königreich unter Schock und die Frage, ob die Monarchie sich davon noch erholen kann. Und Kürzungen bei Integrationskursen. Die SPD will Dobrindts Pläne nicht hinnehmen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.